Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Paul Timm. Bin hier mit meiner Frau Tatjana Timm oder Tanja Timm. Ich komme aus der EFG Denkmalweg oder wir kommen daher, das wurde schon gesagt. Und ich darf heute predigen. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin 36 Jahre alt und zu Beginn möchte ich gern beten. Sie können gern sitzen bleiben. Ein himmlischer Vater, öffne du mir den Mund für deine Wahrheit, uns die Herzen, unser Verstand, unsere Ohren für dein Wort. Und lass uns deine Wahrheit erkennen, danach trachten und das auch anwenden. Dir sei all Dank, all Lob und alle Ehre. Amen. Ich habe mich mit ungefähr 10 Jahren, 11 Jahren wirklich für Jesus entschieden, bekehrt. Dann war ich in der Gemeinde, habe mir das angeguckt. Irgendwann mit 14 habe ich gesagt, ach komm, lassen wir das mal. Schön, dass ihr das alles macht, aber viele waren Heuchler in der Gemeinde. Ich habe gesagt, wo ist der Unterschied zwischen der Welt und hier? Gehe ich raus. Ich habe mein Leben gelebt. Ich habe es, sagen wir es mal, nicht so schön gelebt. Sagen wir es mal so, würden wir uns nachts treffen, ihr würdet die Straße wechseln. So. Mit 24 erkrankte meine Mutter an Krebs. Sie hatte Krebs, sie hatte ein Problem dann mit dem Herz. Übrigens dieses Humpeln. Ich gehe nicht so, also ich gehe nicht normal so. Ich hatte einen Sportunfall, deshalb, wenn es so aussieht, Sportunfall. Also, und meine Mutter erkrankte an Krebs, der war so groß wie so ein Kinderkopf, also so ein kleiner. Das war schon sehr schlimm. In dieser Zeit empfand ich das als unvorstellbar. Meine Mutter war die einzige in dieser Zeit Gläubige in unserer Familie. Und ich dachte mir, genau aus diesem Grund bin ich raus. Du Herr, was tust du denn eigentlich? Was machst du? Der einzige gläubige Mensch in meiner Familie und du bestrafst diesen Menschen mit Krebs und mit Herzleiden, mit Nierenstein, mit allem Möglichen. Und in dieser Zeit habe ich meine Frau kennengelernt, aber sie war schon Christin. Sie haben mich eingeladen und einfach mit mir zu reden und für mich zu beten. Also die fragten, Paul, können wir für dich beten? Einfach täglich beten. Nichts anderes außer beten. Ich habe gesagt, na klar, mach das. Ich bekam damals ein Buch von denen geschenkt, nicht die Bibel, sondern 40 Tage mit Vision, Leben mit Vision. Und ich habe das jeden Tag gelesen. Meine Mutter kam ins Krankenhaus und ich dachte mir so, okay, sie ist im Krankenhaus, ich besuche sie. Hab immer wieder mal so Zitate aus diesem Buch, also aus der Bibel dann genommen, ihr das mal so vorgesprochen oder gesagt. Das hat sich schon so ein bisschen ermutigt. Das Problem, sie lag dort und ich habe die gefragt, warum glaubst du an diesen Gott? Was hat er dir Gutes getan? Ich bin ein blöder Junge, baue nur Mist, Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Der eine macht dies, der andere macht das und du, die Gläubige, liegst da gerade im Bett und hast Krebs. Dann hat sie gesagt, Paul, du verstehst eine Sache nicht. Ich habe keine Ahnung, warum das Gott zulässt. Aber ich weiß, wenn ich sterbe, ist das nicht das Ende. Es ist der Anfang. Egal, was Gott tut, das tut er zum Besten. Ich dachte, ja. Und irgendwie fiel mir Hiob ein und sagt, Mama, du bist echt wie Hiob. Ne? Die sagt, ja, wie kommst du drauf? Sagt, naja, als man ihm alles weggenommen hat, hat er genau dasselbe getan. Musste sie lachen. Und eigentlich war das halt so, dass die Operation nicht gut verlaufen würde. Ich bin nach Hause, habe dann gesagt, okay, Herr, pass auf. Ich weiß, dass du irgendwie existierst. Das ist irgendwie in meinem Herzen drin. Das ist bei jedem im Herzen drin übrigens. Aber wir machen mit dir ein Deal. Ich weiß, sowas macht man eigentlich nicht. Und man sagt immer, ja, bloß keine Deals mit dem Herrn machen. Ja, ich bin so ein bisschen eigensinnig. Ich sage, ich mache mit dir ein Deal. Wenn du meine Mutter erlöst, also wenn du sie befreist, wenn du sie heil machst, dann werde ich dir mein Leben opfern. Also widmen. Mein ganzes Leben. Ich kam nach Hause. Also betete. Am nächsten Tag musste die Operation sein. Ein paar Tage später war es soweit, also an diesem Tag. Und ich dachte mir, okay, Gott ist groß, aber mal gucken, was er machen kann. Am nächsten Tag, also nach der Operation, ruft mich meine Schwester und sagt, Paul, du musst unbedingt ins Krankenhaus, sofort. Es geht um Mama. Und ich habe mich schon schwarz angezogen und dachte mir, okay, jetzt müssen wir irgendwie die Beerdigung planen und so weiter. Ich kam dort rein, liegt meine Mutter so halb und isst so einen Joghurt. Ich sage, Mama, was machst du da? Er sagt, naja, die Operation war dort, die haben mich aufgeschnitten, der Tumor war dort, aber er war so wie in so einem Glasbehälter. Er hat nicht gestreut, nichts. Der konnte einfach rausgeschnitten werden, rausgenommen, fertig. Ich bin gesund. Ich komme jetzt einfach in die Reha und nach ein paar Wochen komme ich nach Hause. Wisst ihr, wie intensiv das für mich war? Ich habe gerade eben gesagt, wenn du meine Mutter heilst, Herr, dann widme ich dir mein Leben. Und ich hatte einige Lasten. Und das jetzt bloß alles aufzugeben? Ich habe, glaube ich, 3 Tage lang nicht gegessen, nicht getrunken. Ich bin durchgedreht. Dann fand ich zu Gott. Und dann habe ich gesagt, jetzt möchte ich dir mein Leben widmen. Was soll ich tun? Ich war wie ein Besessener, saß, ich habe die Bibel studiert, habe alle Bücher genommen, die ich halt lesen konnte. Und was kann ich für dich tun? Was? Ich habe eine Gemeinde gefunden. Ich bin in diese Gemeinde rein und habe... Ich glaube, das war der berühmte... jetzt geht's. Ab und zu mal gibt es hier Aussetzer. Und dachte mir so, Herr, was kann ich tun? Ich kam in die Gemeinde und sag, was kann ich hier tun? Ich bin so gerade motiviert, was kann ich tun? Da haben die mich anguckt und meinen so, wir sind zwar eine große Gemeinde, aber bleib mal erstmal so ein bisschen stehen. Guck mal, ob du mal so einen Stuhl hochheben kannst und das mal hinstellen kannst. Dann kannst du mal ein paar Monate lang irgendwie so Stühle sauber machen oder sonst irgendwas. Und ich saß und ich dachte, ich will gerade die gute Botschaft weitergeben. Irgendwas tun, noch mehr, gib mir mehr, nicht nur Stühle, gib mir mehr Arbeit. Ich will für diesen Gott arbeiten. Braucht man nicht. Und das fand ich sehr komisch. In einer anderen Gemeinde, wo ich dann reingekommen bin, hat man mir sofort gesagt, Paul, wir haben 20 Arbeitsfelder, dort kannst du überall mitwirken. Dann dachte ich mir, ach, das ist schön. Und da will ich mitwirken. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ob ihr sagt, hey, ich möchte was für den Herrn tun, aber weiß nicht was. Der andere sagt, naja, ich tue ja schon genug für den Herrn. Der andere sagt, naja, ich bin befreit. Ich habe die Gnade, ich habe Jesus. Ich muss nichts mehr tun. Meine Anwesenheit genügt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich glaube, ihr seid alle aktiv und alles super. Aber... mein Thema heißt Errettet und was dann? Ich möchte gerne den Bibelvers dazu vorlesen oder die Bibelverse aus der Elberfelder. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmt. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Naja, vielleicht sitzt hier ein oder andere und sagt, warum soll ich denn überhaupt arbeiten? Warum? Ich habe doch genug gearbeitet. Ich habe doch genug für den Herrn getan. Dann lass mich mal mit dem ersten Punkt anfangen, warum wir das tun sollen. Aus Gnade errettet. Denn aus Gnade seid ihr errettet, nicht aus euch. Aus Gnade seid ihr errettet, sind wir errettet. Wir haben das gar nicht verdient. Was wir verdient haben, ist der Tod. Was wir verdient haben, ist einfach nur Bestrafung. Und da sitzt einer und sagt, ich sündige vielleicht nicht. Ich habe nie einen geschlagen, ich habe nie einen ermordet, das Leben ist schön. Naja, schaut mal, der Mensch lügt circa 200 Mal am Tag. Es kommt darauf an, wie man die Lüge definiert. Der eine lügt mehr, der andere weniger. Vielleicht kamt ihr heute in die Gemeinde rein und hat gesagt, hey, guten Morgen, wie geht's dir? Und er, oh, mir geht's gut, danke. Oder danke, mir geht's gut. In Wirklichkeit geht's dir nicht gut. Per Definition ist das eine Lüge. Wenn du Emotionen oder Informationen verheimlichst oder verfälscht, ist das eine per Definition eine Lüge. Also können wir mal überlegen, wie oft wir lügen. Jakobus 2,10 sagt, wenn du in einer Sache gesündigt hast, verdienst du den Tod. Dann hast du in allem gesündigt. Und die Strafe ist der Tod. Und das empfand auch Luther so. Das empfanden die Reformatoren so. Die haben gesagt, wir sündigen die ganze Zeit. Wir sündigen, wir machen Fehler. Wir haben Fehler ohne Ende. Was können wir tun? Wir können nichts tun. Also Werksgerechtigkeit. Werksgerechtigkeit, den ganzen Tag beten, beten, beten und immer was Gutes tun. Bis plötzlich... Luther gemerkt hat, hey, das stimmt so gar nicht. Oder die Reformatoren. Und so entstanden die 5 Soli. Allein aus Gnade, allein aus Glaube. Jesus alleine, nur auf Gott ausgerichtet. Allein die Schrift. Als sie das begriffen haben, dass wir aus Gnade gerechtfertigt werden, sind einige fast durchgedreht. Wie? Keine Werksgerechtigkeit mehr? Einfach zu Jesus kommen und sagen, hey, glaub einfach an ihn und du wirst errettet werden. Deine ganzen Sünden, alles, was du getan hast, sind weg. Vielleicht sitzt hier einer und sagt, naja, ist doch das Einfachste auf dieser Welt. Nein, das ist das Schwerste auf dieser Welt. Das ist das Schwerste auf dieser Welt, auf die Knie zu gehen und sagen, Herr, ich habe gesündigt. Herr, ich bin es eigentlich überhaupt nicht wert. Überhaupt nicht wert, gerettet zu werden. Und er sagt, aus Gnade, ich schenke es dir. Lass mich das mal anders erklären. Stellt euch vor, ihr habt Schulden. Einen Riesenberg Schulden. So viel Schulden, dass eure Kinder, eure Enkel und Urenkel niemals aus diesen Schulden rauskommen. Niemals. Und dann kommt einer und sagt, schau mal, ich habe gehört, du hast Schulden. Ja, ich habe gehört, bei dir läuft es immer nur schlecht und du kriegst irgendwie deine Finanzen nicht in den Griff, du kommst dort niemals raus. Ja, er sagt, das ist jetzt keine Werbung. Er sagt, hier ist ein Sparbuch. Auf diesem Sparbuch hast du so viel Geld drauf, dass deine Urenkel niemals arbeiten gehen müssen. Also das ist eigentlich, du hast ein Sparbuch und eine Kreditkarte, no limit. Also einfach nur grenzenlos. Wird niemals ausgeschöpft. Und das ist hier, das lege ich dir hier hin, das ist auf deinen Namen alles eingetragen. Ich lege es nur hier hin. Auf deinen Namen. Das Einzige, was du aber tun musst, ist hinzugehen, es anzunehmen und es einzulösen. Dann bist du schuldenfrei. Dann hast du ein gutes Leben. Versteht ihr das Prinzip? Und genau so sagt das hier Gott. Denn aus Gnade seid ihr errettet. Durch den Glauben, nicht aus euch. Es ist ein Geschenk. Dieses Wort Gottes Gabe ist es. Anders übersetzt, Gabe ist ein Geschenk. Also im Griechischen heißt das Geschenk. Gottes Geschenk ist es an uns. Wo er sagt, hier bitte. Aber das Einzige, was du tun musst, ist es einzulösen. Dann versteht man auch, warum Luther sich über den Jakobusbrief so sehr geärgert hat. Er hat gesagt, das ist ein strohner Epistel. Also verbrennt das Ding. Denn Jakobus sagt, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glaube, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Als Luther das gelesen hat, er wollte das weghaben. Er hat mit Melanchthon, seinen Mitarbeiter, gekämpft und gesagt, weg damit, weg. Nein, nur Gnade, schreibt Jakobus weiter. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich tot. Versteht ihr das? Das heißt, wenn ihr diese Karte habt, mit No Limit und nichts damit tut. Wofür ist das wert? Habt ihr dann wirklich alles angenommen? Habt ihr wirklich die Gnade angenommen? Oder seid ihr einfach Egomanen, also Egoisten? Alles nur ich. Und Jakobus sagt hier, wenn ihr aus dem Glauben keine Werke habt, nichts Gutes tut, dann glaube ich nicht, dass euer Glaube richtig ist. Dann glaube ich nicht, dass ihr das richtig verstanden habt. Und eure Werke, wenn ihr nur tut, aber keinen Glauben habt, dann hat das keinen Sinn und keinen Zweck. Dann hat es einfach keinen Nutzen. Versteht ihr das? Das heißt, wenn wir Jesus Christus angenommen haben, als unseren persönlichen Erlöser, dann wollen wir doch was Gutes tun. Dann wollen wir doch was Gutes tun. Wenn wir unseren Ehepartner lieben, dann überlegen wir doch schon, das hoffe ich schon, wie können wir meinem Partner, der immer an meiner Seite ist, was Gutes tun. Ich hoffe, wir enden dann nicht so wie diese Geschichte, wo ein 70-jähriges Pärchen sitzt und sagt die Frau zu dem Mann, Schatz, du hast mir seit 50 Jahren nicht mehr ich liebe dich gesagt. Er guckt sie an und sagt, Schatz, ich habe es dir doch bei der Hochzeit gesagt, ich liebe dich. Wenn sich irgendwas ändert, sage ich dir schon Bescheid. Und ich hoffe, wir enden nicht so, sondern überlegen, wie können wir das unserem Partner, unseren Freunden was Gutes tun, unseren Familienmitgliedern. Und das ist der zweite Punkt, der sagt, zu guten Werken sind wir erschaffen. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir feiern heute das Abendmahl. Wir denken an Jesus Christus, an das, was er für uns getan hat. An diese Herrlichkeit. Er hat uns frei gemacht. Er hat uns erlöst. Er hat alle Sünden getilgt. Und er sagt, gut, ihr seid aber nach meinem Bild gemacht worden. Dieses Ebenbild oder Gebilde ist ein wunderschönes griechisches Wort. Vielleicht denkt man sich so, oh, ich bin echt blöd. Ach Mann, ich bin so hässlich. Ach, ich bin zu dick. Ich bin zu dünn, was auch immer. Dieses Problem können wir ganz schnell lösen mit diesem Vers, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen. Gebilde heißt im Griechischen Poema, Poesie. Anders übersetzt, wir sind sein Kunstwerk, sein Meisterwerk. Wir sind seine Perfektion, Poema. Wir sind sein Meisterwerk. Ich meine, das kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, so sitzen und sagen so, Jesu Meisterwerk. Ich weiß nicht, vielleicht so sitzt einer und sagt, ach, das ist zu arrogant. Naja, du sollst auch nicht rumlaufen und sagen, ich bin Jesu Meisterwerk. Das musst du nicht unbedingt machen. Aber einfach so sagen, hey, der liebt mich so sehr, ich bin so sein Meisterwerk. Er liebt mich einfach. Er gab sein Leben für mich hin, obwohl ich das nicht verdient habe. Also um wie viel mehr müssen wir denn eigentlich überlegen, was können wir tun? Was können wir für Jesus tun? Leider gibt es Menschen, die sagen, alles für den Herrn. Wir vergessen die Familie, wir vergessen alles. Komm, Frau, sei ruhig, wenn ich in die Mission gehe, alles für den Herrn. Darauf kommen wir gleich zurück. Dann sitzt der andere und sagt, ich mache nichts für den Herrn. Hauptsache, ich existiere. Jetzt weiß ich bin Gottes Meisterwerk. Hier gibt es ein Wort, heißt wandeln. Das Wort wandeln. Seht ihr das Bild? Ein Spaziergang machen. Ich kenne Leute, die machen so einen Spaziergang. Oh, schnell da los. Ich sage dann immer, stopp. Das ist kein Spaziergang. Wir rennen gerade. Dann gibt es Menschen, die sind so. Ich meine, gut, altersbedingt, krankheitsbedingt ist was anderes. Aber bei einigen, die können gehen, aber die haben so keine Lust. Und dann gehen die so ganz langsam. Das ist nicht Wandeln. Wandeln ist dieses ganz normale, ruhige Gehen, miteinander reden, ganz entspannt. Und hier sagt Paulus, Jesus hat gesagt, Gott hat gesagt, wandelt in den Werken, die er zuvor bereitet hat. Das heißt, Gott hat schon Werke vorbereitet. Es gibt schon bestimmte Werke. Und unsere Aufgabe ist, wie durch einen schönen, wunderschönen Garten zu wandeln, spazieren zu gehen. Wir haben so viel Arbeit hier, so viel Arbeit, was wir für den Herrn machen können. Aber wir müssen in ihnen wandeln. Das heißt, nicht alles für den Herrn, ich vernachlässige alles. Das ist nicht gemeint. Sondern ich wandle in ihnen so, dass ich alles im Blick habe. Meine Familie, meine Freunde, meine Gesundheit. Es bringt mir nichts, wenn ich mich halb tot arbeite und mit 30, 40 sterbe. Das bringt nichts. Es muss, heute würden wir sagen, Life-Work-Balance haben. Also Leben und Arbeiten, das muss im Gleichgewicht sein. Wenn ich dann noch Kraft habe, für den Herrn zu arbeiten, dann tue ich das. Aber wie kann ich arbeiten? Der eine sagt, ich bin den ganzen Tag in der Firma, was soll ich tun? Schaut mal, man kann auch einfach Evangelium leben. Es gibt Leute, die leben das Evangelium so gut, dass man denkt, hey, wow, wie kriegst du das hin? Es gibt Menschen, bei denen sitzt man so gerne an ihrer Seite und denkt, oh, du hast so eine Ausstrahlung, du hast so eine Ruhe. Auch wenn du mal wütend wirst, dann weiß ich, ach, das ist nur mal so ganz kurz. Aber der fängt sich wieder schnell, weil er ausgeglichen ist. Wenn du wenig Schlaf hast, wenn du eine schlechte Ernährung hast, wenn du dich nicht im Griff hast, wie kannst du die Liebe Gottes weitergeben? Das funktioniert einfach nicht. Beim besten Menschen funktioniert das nicht. Wenn du nicht ausgeschlafen bist, deine Ernährung nicht stimmt, wie kannst du dann es weitergeben? Die Liebe Gottes. Wie kannst du dein Werk gut tun? Das geht nicht. Deshalb achtet auf euch selbst. Wir müssen auf uns selbst achten. Alles im Gleichgewicht halten. Lass uns das zum Schluss kommen und das mal zusammenfassen. Der erste Punkt heißt, aus Gnade seid ihr errettet. Damit wir begreifen, warum sollen wir irgendwie handeln, warum sollen wir überhaupt was tun? Wir müssen es tun, weil wir dürfen es tun, weil errettet worden sind aus Gnade. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, und jetzt möchte ich was tun. Aber nicht übertreiben und nicht stehen bleiben. Vielleicht mit den ersten kleinen Schritten anfangen. Und das ist halt so eine Frage, was ist dein nächster Schritt? Wie kannst du wirken? Vielleicht sagen wir, okay, wir sind alt, ich kann nicht mehr rausgehen, irgendwas tun. Doch könnt ihr. Heute können wir alle was tun. Ihr seht an euren Plätzen, vielleicht nebenan, immer wieder freie Plätze hier, ne? Die sind frei. Ihr habt bestimmt Menschen in eurem Stellung, wo ihr denkt, ach, die Person könnte vielleicht auch mal Jesus kennenlernen. Dann frage ich euch mal, wie oft betet ihr für diese Person? Nur für eine einzige Person. Wie oft betet ihr dafür, dass dieser Platz hier voll wird? Dass hier einer sitzt, der Jesus Christus kennenlernen sollte? Wie oft tut ihr das? Wie oft betet ihr für eure Kinder? Für den Ehepartner? Wenn er zum Beispiel oder die, die Jesus Christus nicht kennen, wie oft tun wir das eigentlich? Da muss ich leider auf mich sehen und schauen und sagen, hätte ich mal öfters machen können. Und das versuche ich. Es ist ein Kampf, es ist nicht einfach. Aber lass uns das mal so anfangen. Und so kommen wir zum Schluss. Nehmen wir eine Person, die Jesus Christus nicht kennt, aus Person eine Woche lang. Es ist ja nicht schwer, bis zum nächsten Sonntag. Jeden Tag beten wir für diese Person, die Jesus Christus noch nicht kennengelernt hat. Wir beten jeden Tag für diese Person, dass sie Jesus Christus kennenlernt. Wer sagt, ja, ich habe gerade keinen, dann ist es nicht schlimm. Dann schaut hier auf die Platz, dass er gefüllt wird. Dass irgendwer kommt, der diesen Platz füllt in dieser Gemeinde. Ich glaube, das ist einfach und das kann jeder. Also, was ist dein nächster Schritt? Möchtest du ihn gehen? Möchtest du für eine Person beten, die Jesus Christus kennenlernen sollte? Wenn ja, dann hast du jetzt minimum eine Woche Zeit. Amen.